Die Kontroverse um die nationalsozialistische Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland wird bestimmt von der Frage, ob und wenn ja, wie der Nationalsozialismus und die NS-Gräuel historisch und philosophisch einzuordnen und zu bewerten sind. Fest steht, dass in der Bundesrepublik nach 1945 kein wirklicher Bruch mit dem Dritten Reich erfolgte. Im Gegenteil gab es eine erschreckende Kontinuität zwischen beiden aufeinanderfolgenden Staaten. Allein die vielen nationalsozialistischen Politiker, Beamten und Richter, die nach 1945 ihre in der Nazizeit begonnene Karriere ungehindert fortsetzen konnten, belegen dies. Auch die wissenschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus lässt systematisch NS-Verbrechen außen vor. Dies zeigten die öffentlichen Aufschreie um die Ausstellung über die Wehrmachtsverbrechen in der Sowjetunion, die kürzlich auch in Freiburg zu sehen war. Es wird immer noch versucht, die Lüge von der sauberen Wehrmacht am Leben zu erhalten. Verbunden mit den leidvollen Erfahrungen deutscher Kriegsgefangener und Vertriebener überdeckten diese sehr schnell die eigenen Taten. Deutsche waren nicht mehr Täter, sondern Opfer. Dass dem so ist, wird deutlich an den Schwierigkeiten von deutscher Seite aus, endlich mit Tschechien ein Versöhnungsabkommen zustande zu bringen. Noch immer bestehen die vertriebenen Verbände auf Entschädigungszahlungen. An der Frage der historischen Einordnung und Bewertung des Nationalsozialismus entzündete sich auch 1986 der sogenannte Historikerstreit. Jürgen Habermas, ein aus der Frankfurter Schule hervorgegangener Philosoph und Soziologe, eröffnete den Streit mit einem Zeitartikel des Titels Eine Art Schadensabwicklung. Darin warf er einer Gruppe von Historikern die Relativierung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen sowie ein neokonservatives Geschichtsbild vor. Dem stellt Habermas die These von der nicht mit anderen Terrorregimen vergleichbaren Einzigartigkeit der deutschen Vergangenheit gegenüber. Vorangegangen war ein Artikel in der FAZ von Ernst Nolte, einer aus jener Gruppe der Geschichtsrevisionisten, die mit ihrer Forschungsarbeit das Dritte Reich in ein anderes, für das deutsche Selbstbewusstsein günstigeres Bild zu rücken versuchen. Sein FAZ-Artikel trug den bezeichnenden Titel »Vergangenheit, die nicht vergehen will«. Die von Nolte und anderen angestrebte Revision der Geschichte soll im Folgenden an der Debatte um den Überfall des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion im Sommer 1941 erläutert werden. Grundlegend hierfür ist eine Arbeit von dem Militärhistoriker Andreas Hillgruber, der von 1968 bis 1972 leitender Historiker im Militärgeschichtlichen Forschungsamt Freiburg war. 1965 veröffentlichte er Hitlers Strategie, Politik und Kriegsführung 1940 bis 1941. Seine Thesen stellt der Kasseler Dozent Dr. Ulrich Schneider in einem Vortrag, den er letzte Woche im Rahmen einer Reihe zum Antikriegstag gehalten hatte, vor.
Und diese Arbeit gehört meines Erachtens immer noch zu den fundiertesten Studien, die es dazu gibt. Und ich meine, man muss betonen, dass damals trotz Fehlens größerer sowjetischer Aktenbestände eindeutig nachzeichnbar war, auch für Hillgruber, dass erstens der Überfall auf die Sowjetunion systematisch seit 1940 vorbereitet wurde, zweitens der Krieg kein in Anführungszeichen normaler Krieg war, sondern als Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg konzipiert wurde. Dieses dokumentiert unter anderem also der Vortrag Hitlers zum 30. März 1941 vor den Generälen, die auch bei Hillgruber dokumentiert sind, entsprechende Richtlinien und Beschlüsse des Oberkommandos der Heere und anderen. Drittens, dass mit dem Krieg die ökonomische Ausplünderung der natürlichen Ressourcen der Sowjetunion geplant wurde, und zwar im Vorfeld bereits. Dass viertens, und das ist also auch durchaus wichtig, von einer sowjetischen Bedrohung auch in der deutschen Wehrmacht nicht ausgegangen wurde, sondern dass die Kriegs- und strategische Planung mit der Blitzkriegsidee, wie sie für die faschistischen Armee hervorragend in Frankreich umgesetzt worden ist, bestimmt wurde.
Die Geschichtsrevisionisten hingegen versuchen, Argumente für die von ihnen aufgestellte These, Hitler sei mit seinem Unternehmen Barbarossa, einem Angriff Stalins auf das Deutsche Reich, kurz zuvor gekommen, zu finden. Neben Nolte sind hierfür maßgebend Walter Post und Joachim Hoffmann. Hoffmann war ebenfalls am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg tätig, das inzwischen nach Potsdam umgezogen ist. Sein neuestes Werk heißt Stalins Vernichtungskrieg. Es wird die Theorie aufgestellt, dass zwei Aggressoren aufeinander trafen, Hitler und Stalin, und dass der eine dem anderen zuvorkam. Dies wird im Allgemeinen als die Präventivschlagthese bezeichnet, entgegen dem von Hillgruber nachgewiesenen Überfallcharakter des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion. Die Revisionisten argumentieren,
die russischen Angriffsplanungen gegen die Sowjetunion seien erst ab Spätsommer 1940 ja wohl ausgeführt worden. Begründung, da sei Hitler durch die Westexpansion der Sowjetunion erschrocken worden. Man muss wissen, 1940 war natürlich nach dem Ende des Polenfeldzuges und die Ostpolenbesetzung durch die Sowjetunion und die Anschluss von den Lettland, Estland, Litauen, also Baltikumgebiet, war eine nach West Verschiebung der sowjetischen Grenze zu verzeichnen gewesen. Dieses wird von den Historikern oder Kriegsrevisionisten als Ursache dafür genommen, dass Hitler nun sich von der sowjetischen Seite bedroht sah und mit seiner Angriffsplanung, also als Schutzangriff, begann. Abgesehen davon, dass die Frage des historischen Angriffs auf die Sowjetunion längst ideologisch begründet und auch von der Grundausrichtung seit der Formulierung in Mein Kampf und den anderen Pamphleten der Nazi-Partei vorgelegt worden ist, war die Frage der beginnenden Planung im Sommer 1940 von etwas ganz anderem geprägt. Es ging darum, seitens der Nazi-Wehrmacht, dass sie in ihrer Militärstrategie versuchten, eine Verhinderung eines Zweifrontenkrieges zu erreichen und somit auch erst nach Abschluss des Frankreich-Feldzuges, der nun, wir wissen es, in ihrem Sinne erfolgreich gelaufen ist, beginnen konnte, die Arbeiten am Operationsentwurf Ost, der im Übrigen tatsächlich in seiner ersten Fassung im August 1940 vorgelegt worden ist, so im Kriegstagebuch von Halder nachzulesen, begannen. Vorher war klar, dass man versuchte, die zweite Front ruhig zu stellen und dort keine Kampfhandlungen weder vorzubereiten noch zuzulassen. Im Übrigen hatte bis zu dem Zeitpunkt, als die Angriffsoperationsentwurf Ostplanung begann, die Priorität, militärstrategische und politische Priorität der Nazis, durchaus die Invasion gegen Großbritannien und die Sicherung des Balkans. Großbritannien natürlich als derjenige, der von der Insel, diejenigen, die von der Insel her Deutschlands Machtstreben behinderten, und Balkan als Ort, als Länder, die ja so einen besonderen Rohstoffreichtum hatten und dort für die Autarkieplanungen des deutschen Kriegs, weiteren Kriegsplanungen des Reiches, also vonnöten. Erst das Scheitern dieser Pläne durch das Scheitern der Invasionspläne gegen Großbritannien und die Probleme, die sich im Balkan ergaben, führten zu einer Forcierung der Kriegsplanung auf der Ostflanke und damit auch die Entwicklung des Angriffsplans gegenüber der Sowjetunion. Abgesehen davon sind die von Post und anderen zitierten Westausdehnungen, die Hitler so bedrohlich gefunden haben soll, Dinge gewesen, die zumindest was die Westausdehnung in Richtung Polen betraf, in Abstimmung mit der faschistischen Seite geschehen sind und auch in jeweiliger konkreter Information. Die zweite These, die noch in besonderem Maße hervorheben soll, dass also zwei Aggressoren gegeneinander traten, war, dass Stalin bereits am 19. August 1939 den endgültigen Beschluss gefasst habe, den Krieg zu beginnen. 19. August 1939. Also zwei Jahre vor dem Überfall auf die Sowjetunion habe Stalin den Beschluss gefasst, den Krieg zu beginnen. Begründet wird dieses mit einem Artikel in der Pravda vom 19. August, wie weit also der Artikel schon am 19. August erscheinen konnte und dann am 19. August der Beschluss gefasst wurde, ist mir als Historiker etwas schwer nachvollziehbar, aber lassen wir es. Abgesehen davon ist sowieso die Terminierung dieses Beschlusses insgesamt sehr fraglich. Es gibt eine Quelle, die über Geheimdienstkanäle nach Prag transportiert worden ist, wobei man nicht genau weiß, welcher Geheimdienst jetzt was lanciert hat. Aber ungeachtet dessen ist natürlich der 19. August 1939 schon interessant für die Frage, wie eigentlich militärische Planungen vollzogen werden. Der politische Hintergrund einer solchen Position ist nun doch sehr offensichtlich. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass kurz vorher die Zerschlagung der Resttschechei vollzogen wurde und im August 1939 die Nazi-Politik in besonderem Maße das Polen-Problem nach oben, nach hochgezogen hatte. Die Planungen für den Fall Grün lagen bereits vor. Wann es losgehen sollte, entschied sich nur noch, wie weit es gelang, die machtpolitischen Konstellationen in Mitteleuropa also auszubalancieren. In dieser Situation entschied sich die Sowjetunion, bereit zu sein für eine militärische Bremse dieses Expansionismus. Bereit, gemeinsam mit England und Frankreich. Und genau in dieser Phase, im August, Anfang August bis Mitte August 1939, gab es die Verhandlungen in London und in Moskau, die, wir wissen es heute, zum Scheitern verurteilt waren oder scheiterten, ob sie verurteilt waren oder nicht, lassen wir dahingestellt sein. Und es entstand etwas anderes, nämlich die Konzeption des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages, der dann natürlich die Alternativen des Krieges anders definierte. Dabei war natürlich die Frage Bereitschaft zum kriegerischen Einsatz seitens der Sowjetunion auch geprägt durch die Erfahrung des Expansionsbestrebungen der Nazis, wie sie durch das Eingreifen der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg, durch den militärischen Anschluss Österreichs, durch die Zerschlagung der CSR und anderen zu sehen war, natürlich geprägt. Hier war die Überlegung, etwas entgegenzusetzen, prägend und nicht, jetzt nach Westen und wie Post war es, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, meinte, nun bis zum Atlantik vorstoßen zu wollen. Ein drittes Argument, was für die beiden Aggressoren spricht oder herangezogen wird, zitiert Post folgendermaßen. Er erklärt, erst nach dem Besuch von Molotow am 12. November 1940 in Berlin habe Hitler sich endgültig entschieden, den Fall Barbarossa durchzuführen, weil, so die Begründung, Molotow bei seinem Besuch unannehmbare Forderungen erhoben habe, Forderungen, die auf den Interessenskorridor Fixierung gerichtet waren, sodass Hitler von der Unmöglichkeit eines Ausgleiches ausgehen musste. In welcher Form ein Ausgleich dort sein konnte, lässt Post bei seiner Argumentation offen. Eines vergisst er aber in seiner Argumentation, dass am 12. November 1940, nämlich zu dem Zeitpunkt des Besuches, die Grundstrukturen der Angriffsoperation Barbarossa bereits fixiert waren. Am 18. Dezember 1940 wurde sogar dann mit der Weisung 21, Fall Barbarossa, die operative Kriegsplanung abgeschlossen und man begann das Fell des Tigers, so kann man es sagen, und den ökonomischen Interessengruppen im faschistischen Deutschland zu verteilen. Im Januar 1941 traf bereits der Arbeitsstab Russland unter General Thomas zusammen, die Vorläuferorganisation für den Wirtschaftsstab Oldenburg, Wirtschaftsstab Ost, die später dann im Rahmen des Generalplan Ost 1942 die ökonomische Ausplünderung und Zerschlagung der dann erwarteten Zerschlagung der Sowjetunion planen soll. Sodass auch hier die Frage, ein Ausgleich, wie Post ihn Hitler unterstellt, eigentlich nur heißen konnte, die Durchsetzung nazideutscher Forderungen, nur Forderungen stellte Deutschland nicht gegenüber der Sowjetunion. Es war kein Grund, Einzelforderungen zu stellen. Es war die Idee, dieses Land endgültig zu zerschlagen.
Die Präventivschlagthese ist im Übrigen nicht neu. Schon die Nazis selber argumentierten in ihrer öffentlichen Rechtfertigung des Überfalls mit der angeblichen Bedrohung durch die sowjetische Armee. Die Revisionisten führen diese Linie nur, angeblich wissenschaftlich, fort. Es geht darum, die NS-Verbrechen zu bagatellisieren, zu relativieren, zu verdrängen und das eigene Leid hervorzuheben. Ziel ist es, die deutsche Schuld herunterzuspielen, bis hin diese Schuld zu negieren. Zum Schluss noch einmal Dr. Schneider.
Also ich glaube, das große Problem sind nicht die Nazi-Zeitung in der altbekannten Manier. Das große Problem ist die Grauzone und das Problem der Akzeptanz. Und umso mehr ist es wichtig, und das ist der Punkt, den ich heute versucht habe, durchaus auch an inhaltlichen Punkten zu belegen, dass diese Thesen, die dort vertreten werden, schlicht und ergreifend der historischen Realität nicht entsprechen und damit eigentlich auch kein Diskussionsgegenstand sein können, sondern auf das zurückgeführt werden müssen, was sie sind, der Versuch der Revision der Geschichte und nicht der Versuch einer tatsächlichen wissenschaftlichen Diskussion.